Ja, passend zum Wetter habe ich euch eine Predigt mitgebracht, wo es heiß hergeht. Ich hoffe, dass wir nicht ausgenockt werden. Und ich verspreche keine Werbepausen und auch keine Cooling-Pausen oder so etwas wie bei der WM. Also vielleicht seid ihr das schon gewöhnt. Aber falls jemand kurz vorm Kollaps steht, ich glaube, da draußen gibt es noch Wasser. Also dann einfach aufstehen, Wasser holen oder Beine hochlegen oder Hilfe rufen oder so. Ich glaube, wir finden da noch jemand, der da behilflich sein kann. Ja, jetzt also zu dem heißt ein Thema, wie wir richtig streiten, als Fortsetzung unserer Predigtreihe durch den ersten Korintherbrief. Wir sind in Kapitel 6 angekommen und werden uns heute die erste Hälfte mal etwas genauer anschauen. Tatsächlich hat es ein bisschen gedauert, bis ich gelernt habe, mit meiner Frau gut zu streiten. Also in meiner Familie gab es auch so verschiedene Traditionen und eins war auf jeden Fall eisernes Gesetz, zumindest so erinnere ich mich, Ehepaare streiten nicht. Ich weiß nicht, ob ihr auch so aus so einer Familie kommt. Und wenn mal dicke Luft ist, dann sagt man besser gar nichts. Ja, man könnte ja sich sonst in Rage reden. Also zieht man sich zurück, wartet, bis der Ärger verflogen ist und tut dann so, als ob nichts gewesen ist. Meine Frau hat da eine etwas andere Streitkultur in ihrer Familie kennengelernt. Also das lief in etwa so, habe ich dann so rekonstruiert mit den Jahren. Man stritt emotional so lange, bis es eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten gab. Und ja, so wie sich das anhört, so war es auch. Manchmal konnte das ganz schön laut und ungemütlich werden. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass meine Schwiegermutter nie Teil dieses Streites war. Ja? Die hatte da, glaube ich, eine andere Art, damit umzugehen. Aber ansonsten, ja, ich habe eine ganz tolle Schwiegermutter. Ja. So, davon wusste ich aber nichts, als wir geheiratet haben. Und schon auf unserer Hochzeitsreise hatten wir unseren ersten Streit. Also, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so gewesen ist, bei uns schon. Und als ich dann so partout nicht lautstark in den Streit einsteigen wollte und irgendwie versucht habe, meine Strategien anzuwenden, die ich so gelernt hatte, nämlich mich still und leise möglichst unauffällig aus dem Streit davonzustehlen, da habe ich gemerkt, dass das gar keine gute Idee ist, weil meine Frau dann noch wütender war und verletzt wurde dadurch, dass ich mich versucht habe, aus dem Streit herauszustehlen, weil sie dachte, der nimmt mich nicht ernst. Vielleicht sogar ein bisschen herablassend, arrogant, so von oben herab, dass ich da nicht in ihren Streit mit einsteige. Und ich darf euch so viel verraten, wir streiten uns immer noch und trotzdem glaube ich, dass wir doch ein bisschen was dazu gelernt haben, wie man streitet, was man tut, was man vielleicht besser sein lässt und vor allen Dingen, wie man richtig streitet. Und wir nennen unsere Streitfälle mittlerweile den Tanz der Stachelschweine. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, das haben wir aus einem Buch von John Ortberg. Das heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Also falls ihr einige konfliktbeladene Beziehungen in eurem Leben habt, das ist auf jeden Fall ein Klassiker, der einiges Hilfreiches zu diesen verschiedenen Schwierigkeiten des Streitens und der Konflikte zwischen Menschen sagt. Also, und die Stachelschweine, das ist halt eben das Bild, ne? Die können nicht ohne einander, aber wenn sie sich annähern, dann pieksen sie. Liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache. Und so haben wir mit diesem Bild im Hinterkopf auch uns vorsichtig angenähert und streiten gelernt. Und in 1. Korinther 6 beschreibt Paulus hier auch einiges, was so schief gehen kann, wenn man sich annähert und wenn man sich streitet. Und er gibt auch ein paar hilfreiche Hinweise, sicherlich nicht alles, was man zu diesem Thema sagen kann, aber doch einiges, wie, um die Worte von Manfred Siebald in seinem Lied aufzugreifen, wie wir streiten und uns dennoch lieben können. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und wir schauen uns gleich die ersten 6 Verse an und die habe ich überschrieben, nicht Recht haben, sondern Lösungen suchen. Also lasst uns mal schauen, was der Apostel Paulus hier schreibt im 1. Korintherbrief. Ich lese aus der Basisbibel. Wie verhält sich jemand von euch, der mit einem anderen einen Rechtsstreit hat? Bringt er ihn etwa vor ungerechte weltliche Gerichte, statt vor uns, die Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen über diese Welt Gericht halten werden? Als Richter über die Welt seid ihr aber auch zuständig für kleine Rechtsstreitigkeiten. Und wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? dann können wir erst recht Alltägliches entscheiden. Doch was macht ihr, wenn ihr alltägliche Rechtsstreitigkeiten habt? Ihr lasst jene als Richter darüber urteilen, die in der Gemeinde nichts gelten. Ich sage das, damit ihr euch schämt. Habt ihr unter euch wirklich nicht einen Vernünftigen, der einen Streit unter Brüdern schlichten kann? Und ich glaube, die Schwestern sind damit gemeint, aber ne, das kennt ihr ja. Stattdessen, Vers 6, zieht Bruder gegen Bruder vor Gericht und das auch noch vor Ungläubigen. Also zum historischen Hintergrund und der Lage hier. Nach römischem Recht ging es in solchen juristischen Streitigkeiten weniger darum, wer wirklich Recht hat und Gerechtigkeit zu schaffen in einem absoluten Sinne, wie wir uns das vielleicht heute von Gerichten erwarten und vorstellen. Damals war das eher, ging es darum, seinen Willen durchzusetzen und gegebenenfalls einfach den Gegner nur zu schaden oder ihn zu beschämen in der Öffentlichkeit. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man dann in so einem Gericht war und eine reiche, angesehene und mächtige Persönlichkeit war, dann hatte man natürlich viele Möglichkeiten, diesen Streit zu beginnen, zu führen und auch zu seinem Recht zu kommen. Gehörte man nicht zu diesen elitären Kreisen, dann sah das schon ganz anders aus. Man konnte natürlich versuchen, die bescheidenen Möglichkeiten, die man hatte, zu nutzen, aber wenn man kein Geld hatte und keine Macht hatte und kein Ansehen hatte und keinen Einfluss hatte, dann war das eigentlich ziemlich klar, wie die Sache ausgehen würde. Und wer am Ende Recht hatte und wer im Unrecht war. Und hier in Korinth, und das ist die Situation, die Paulus hier scheinbar vor Augen hat, also die skizziert sich hier so grob in dieser Phase, scheint es tatsächlich so zu sein, dass wohlhabende Christen in Korinth diese Praxis, die sie wahrscheinlich aus ihrem früheren Leben kannten, einfach auch weiter fortgeführt haben in Bezug auf andere Mitchristen. Und bei dem Streit, so scheint das hier, wenn man in dem Kapitel weiterliest, scheint es nicht um irgendwie einen wirklich tiefgehenden Konflikt oder so etwas gehandelt zu haben oder sogar eine Straftat, sondern es ging letztlich eigentlich nur um irgendwelche finanziellen oder materiellen Streitigkeiten. Paulus sagt nicht genau, was es ist. Vielleicht so etwas wie eine Erbschaft, die nicht ganz klar ist und wo dann die eine Partei, die einfach mehr Machtmittel hatte, versucht jetzt einfach ein bisschen mehr rauszuholen, als sonst sinnvoll oder möglich erscheint. Vielleicht war es auch irgendeine geschäftliche Frage. Irgendwer hat nicht gezahlt oder hat die Arbeit nicht so gemacht, wie man sich das vorgestellt hat. Was auch immer. Irgendwie so etwas in dieser breiten Lage wird das gewesen sein. Also keine Straftat, ne? Nur damit wir uns hier richtig verstehen. Und Paulus, stellt jetzt hier ganz geschickt die Leute nicht sofort an den Pranger, sondern er stellt Fragen. Also er poltert nicht, er setzt auch in der Ansprache dieser sehr schwierigen Konfliktsituation setzt er erstmal auf Verständnis und Verständigung durch Überzeugung. Und ich denke, dass Paulus hier auch, wie er diesen Konfliktfall anspricht, zeigt er uns schon beispielhaft, wie wir richtig streiten können. Es geht eben nicht darum, einfach nur Recht zu haben oder sogar auf unser Recht zu pochen und das mit all unseren zur Verfügung stehenden Mitteln irgendwie einzufordern, sondern es geht vor allen Dingen darum, eine Lösung zu suchen. Und wie können wir das? Dadurch, dass wir fragen, dass wir zuhören, dass wir verstehen, was eigentlich der Kern des Problems ist, um dann eine Lösung zu suchen, die wirklich auf der Ebene ist, wo das wahre Problem liegt. Und dann auch eine Lösung zu finden, einen gangbaren Weg, der für alle Beteiligten eine gute, akzeptable Lösung sein kann. Und Vers 2 und 3, da sehen wir das ganz deutlich, wie er das macht. Er macht die Korinther auch nicht klein. Könnt ihr auch sagen, ihr dummen Korinther, was erdreistet ihr euch? Nee, schaut mal, wie er sie anspricht. Er sagt, ihr Heiligen, ihr seid diejenigen, die Welt richten werden. Ihr seid diejenigen, die sogar über Engel richten werden, was auch immer das bedeuten soll. Also wir sehen hier Paulus, er sagt, ihr seid doch eigentlich hier oben. Wieso benimmt ihr euch wie die letzte Sau? Wie können sie dann bei Kleinigkeiten nicht selbst eine Lösung finden? Unter Geschwistern, ja, wo man zusammen in einem Hauskreis sitzt, vielleicht zusammen im Gottesdienst, so wie ihr hier brav alle beieinander sitzt. Und stattdessen versucht man, ihr sein Recht oder sein vermeintliches Recht irgendwie durchzusetzen bei einem Richter, der weder zur Gemeinde gehört, noch sich nach Gottes Maßstäben richtet und der erst recht nicht wirklich an Gerechtigkeit interessiert ist, sondern an Gewinn. Ja, das war damals scheinbar so üblich. Und deswegen kommt er auch in Vers 5 dann zu dem Lösungsvorschlag. Er sagt, habt ihr unter euch wirklich nicht einen vernünftigen oder andere übersetzen Weisen, der einen Streit unter Brüdern schlichten kann? Ich denke, die Antwort wird auch den Korinthern damals sehr schnell klar geworden sein. Natürlich gibt es Menschen, die in der Gemeinde, die weise genug sind und vernünftig genug sind, da eine Lösung zu finden, die wirklich für alle Beteiligten gut ist und ihnen dient. Möglicherweise, da streiten sich ein bisschen die Ausleger, was Paulus da genau vorschwebt. Vielleicht greift er sogar zurück auf eine jüdische Tradition, die wir schon im Alten Testament finden, nämlich so eine Art Schiedsrichter für zivilrechtliche Streitigkeiten. Also bei Mose war das ja so, dass der am Anfang irgendwie alles selbst entschieden hat. Und dann kam sein Schwiegervater zu ihm, übrigens auch keiner aus dem Volk Gottes, der ihn dann mal angestupst hat und gesagt hat, du machst dich kaputt und das Volk auch. Also so geht das nicht. Du musst die Last verteilen. Ja? Gibt es keinen, der die kleineren Fälle dann regeln kann? Also dass man irgendwie so ein System schafft und dass nur die wirklich schweren Fälle dann wirklich von höheren Instanzen vor höheren Instanzen gebracht werden und entschieden werden. Und vielleicht hat Paulus das auch vor Augen. Ich weiß es nicht, aber weise wäre das auf jeden Fall. Und er spielt hier darauf an, der sagt, das, was wir innerhalb der Gemeinde regeln können, das wollen wir auch dort regeln und nicht vor weltlichen Gerichten gegeneinander als Christen den Prozess führen. Also die Frage ist, wie streiten wir? Versuchen wir mit allen Mitteln Recht zu haben oder unseren Willen zu bekommen? Oder suchen wir wirklich Lösungen? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Prinzip für egal welchen Streitfall. Ob es jetzt im persönlichen Bereich ist, auf der Arbeit, vielleicht auch im Geschäftlichen, dass man vor allen Dingen immer versucht, erstmal lösungsorientiert zu streiten und nicht einfach nur auf sein Recht beharrt und pocht. Denn, und das ist der zweite Punkt, den Paulus hier einbringt, ist, wenn nicht beide gewinnen, verlieren alle. Schaut mal, was Paulus dann ab Vers 7 sagt. Es ist schon ein Fehler, dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht. Also jetzt wird er doch ein bisschen deutlicher, nachdem er viele Fragen gestellt hat. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht zufügen? Ja, jetzt kommen wieder die Fragen. Warum lasst ihr euch nicht lieber betrügen? Stattdessen fügt ihr einander Unrecht zu und betrügt euch gegenseitig. Und das unter Brüdern und Schwestern. Lösungsorientiert zu streiten ist Paulus so wichtig, weil er überzeugt ist, wenn nicht beide gewinnen, verlieren alle. Und schaut mal, es ist wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Paulus will damit nicht sagen, dass Christen gar nicht unter gar keinen Umständen auch mal vor Gericht gehen sollten. Oder dass die Gerichte, die weltlichen Gerichte, keine Autorität für Christen haben. Also ganz im Gegenteil. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt vor einiger Zeit über Römer 13, wo wir über staatliche Autorität gesprochen haben. Und das gilt natürlich auch hier. Paulus ist da sehr deutlich. Natürlich haben die staatlichen Gerichte ihre Autorität und auch ihre Berechtigung. Und es ist natürlich so, dass vor allen Dingen, wenn es um Straftaten geht, die wirklich gegen Leib und Leben handeln, wenn Menschen bedroht werden oder eine Bedrohung darstellen für die Gesellschaft oder vielleicht sogar zerstörerisch sind, dass dort auch weltliche Gerichte ihr Schwert, ja, also auch da mit der nötigen Autorität und Macht und vielleicht auch Gewalt eben Grenzen setzen und einschreiten. Und Paulus hat da, glaube ich, gar nichts dagegen. Hier ist das ein bisschen was anderes. Wenn Christen versuchen, den eigenen Vorteil auf Kosten der anderen durchzusetzen, Das ist nicht nur in unserer Gesellschaft oder auch in der Gesellschaft damals beziehungszerstörend und vertrauensschädigend, vor allen Dingen langfristig. Unter Christen ist das noch viel, viel schlimmer. Warum? Weil hier das Zeugnis von Jesus zerstört wird. Das Zeugnis, dass Gott alle Menschen liebt, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist und dass er die Schmach und Schande des Kreuzes, ja, das war ein römisches Folterinstrument höchster Klasse, ja, so wie heute vielleicht, keine Ahnung, der elektrische Stuhl oder so. Jesus, er nimmt die Schmach und Schande auf sich, um für uns zu sterben. Und wenn man das dann in den Schmutz zieht oder mit Füßen tritt, indem man einfach dieses Zeugnis so beschmutzt, dass Christen, die beide ja an das Gleiche glauben, so gegeneinander losgehen, das ist, glaube ich, das größte Argument, das Paulus hier bringt, was hier einfach ein unglaublicher Verlust ist, nicht nur für die Einzelnen, das ist es auch immer, sondern vor allen Dingen auch für die Gemeinde als Gemeinde. Wenn Menschen, die das Glauben für sich persönlich in Anspruch nehmen und sich zu Jesus bekennen und dann wegen Kleinigkeiten vor weltliche Gerichte gehen, dann streichen sie mit ihren Taten durch, was sie vielleicht am Sonntag noch mit ihren Lippen bekannt haben. Eckhard Schnabel, der bringt das so auf den Punkt: Rechtsstreit sind eine Niederlage nicht nur für den Unterlegenen, sondern für die Gemeinde als solche. Und Paulus zeigt hier wieder mit seinen rhetorischen Fragen Alternativen auf. Alternativen, die die Korinther offenbar in ihrem Versuch, diesen Streit irgendwie für sich zu gewinnen, gar nicht in Betracht gezogen haben. Er fragt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht zufügen, als Unrecht zu tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber betrügen, als einander Unrecht zu tun und einander zu betrügen? Und was Paulus damit deutlich machen will, ist, schaut mal, macht mal eure Augen auf. Es gibt keinen Streit, den langfristig nur einer gewinnen kann. Das geht immer auf Kosten aller. Deswegen ist es so wichtig, im Englischen sagt man Win-Win zu denken, also dass beide Seiten, man versucht für beide Seiten eine Gewinnsituation, eine Lösung zu finden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, wenn wir im Streit stehen, erst recht mit anderen Geschwistern, die auch Jesus vertrauen, ihn lieben und ihm folgen, dass wir uns fragen, lohnt es sich überhaupt für diese Sache zu streiten? Ist es den Streit wert? Und wenn ja, habe ich überhaupt verstanden, was dem anderen wirklich wichtig ist? Verstehe ich überhaupt, was das Problem ist? Manchmal redet man ja auch völlig aneinander vorbei, weil man nur so redet, ja, und nicht zuhört und nicht versteht. Und dann aber auch ganz, ganz wichtig, wie können wir beide durch den Streit gewinnen? Konflikte gehören im Leben dazu. Wir sind alle verschieden, wir haben verschiedene Perspektiven, wir haben verschiedene Persönlichkeiten, wir haben verschiedene Situationen und manchmal wissen wir gar nicht, was meine Worte ohne irgendeine böse Absicht bei anderen ausrichten oder anrichten können. Und das haben wir vielleicht auch gar nicht beabsichtigt, der Schaden ist aber trotzdem da. Wie können wir so streiten, dass beide gewinnen? Denn Streit zeigt ja häufig, dass wir verschieden sind. Und das ist auch gut so. Aber wenn wir dann gemeinsam eine Lösung suchen, den Gewinn für beide suchen, dann wird ein Streit sogar eine Chance und ein Segen. Aber nur, wenn beide gewinnen. Wenn nicht beide gewinnen, verlieren alle. Viel mehr, als wir auf den ersten Blick denken. Ich muss da intuitiv an Scheidungskinder denken, leider auch schon im persönlichen Umfeld erlebt, was das bewirken kann. Oder Familien, die sich über das Erbe zerstritten haben und nicht mehr miteinander reden, wo man denkt, wieso eigentlich, was soll das? Geschäftsschädigung dadurch, dass man einander hier und dort vielleicht so ein bisschen übers Ohr gehauen hat, nicht ganz ehrlich war und dann langfristig das eigene Geschäft darunter leidet, weil man nicht mehr als vertrauenswürdig gilt. Und so könnte man vieles fortsetzen. Selbst in der großen Politik, kommt jetzt der Historiker wieder in mir hoch, das große Learning aus dem Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg, wo man versucht hat, Deutschland quasi wieder klein zu machen und alles an Reparationszahlungen rauszuholen, was nur ging, hat eigentlich mehr oder weniger direkt wieder in den nächsten Krieg geführt, nämlich in den Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben alle Siegermächte sich entschieden, das nicht noch einmal zu machen. Bei all dem Leid, das Deutschland in diese Welt gebracht hat, und das sollte man nicht kleinreden, ganz im Gegenteil, bei all dem Leid haben die Siegermächte, nachdem sie Millionen von eigenen Soldaten und auch Zivilisten in diesem Krieg verloren haben, Städte, ganze Landschaften völlig verwüstet waren, haben sie gesagt, wir machen diesen Fehler nicht nochmal. Wir müssen einen Weg finden, dass die Besiegten und die Sieger gemeinsam wieder leben können. Und daraus ist, wenn man das ganz kurz zusammenfassen will, eine über 80-jährige Friedensordnung in Europa entstanden, von der wir heute immer noch profitieren. Dass wir immer noch heute weitestgehend in Frieden leben dürfen, hier in Deutschland, das waren weise Menschen, die dieses Prinzip beherzigt haben. Wenn nicht beide gewinnen, verlieren alle. Wie das aussehen kann, singen wir im Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, wir werden auch drüber sprechen, aber schaut mal, wenn wir uns die letzten Verse hier anschauen, die Liebe ist geduldig, gütig, die Liebe eifert nicht, sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Also wenn ich diese Worte höre, ganz ehrlich, da kann ich mir nicht vorstellen, wie man zerstörerisch streiten kann. Bei all der Unterschiedlichkeit, die wir mit uns bringen und bei all den Konflikten, die das ganz natürlich mit sich bringt, wenn wir die Liebe zum Prinzip machen, ist da vieles möglich. Von einem der führenden Psychologen, Carrie Patterson, habe ich Folgendes gelernt. Im Konfliktfall meinen wir, dass wir uns zwischen Wahrheit oder der Beziehung entscheiden müssen. Aber die Wahrheit ist, für eine gute Beziehung müssen wir hundertprozentig wahrhaftig sein und hundertprozentig respektvoll oder man könnte auch sagen liebevoll. Wahrheit und Liebe nicht gegeneinander ausspielen, sondern beides hundertprozentig leben. Nur so können gute Beziehungen gelingen und so können wir auch gute Lösungen finden, auch im Streitfall. Ein letzter Punkt. Ohne Gnade gibt es keine Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht stolpert über diese Formulierung. Paulus, das ist so meine Essenz aus dem, was Paulus jetzt ausführt. Und zum Teil wirkt es so, als ob er das Thema wechselt. Er macht zumindest einen Exkurs, der es in sich hat. Also ab Vers 9 lesen wir, ihr müsst doch wissen, wer Unrecht tut, wird keinen Anteil an Gottes Reich erben. Punkt. Täuscht euch nicht. Und jetzt legt er los. Das betrifft Menschen, die verbotene sexuelle Beziehungen haben, die Götzen dienen oder die Ehe brechen. Das betrifft auch junge Männer, die sich Älteren anbieten oder Männer, die mit Männern schlafen. Und das betrifft Diebe, Habgierige, Trinker und Menschen, die andere verleumden oder berauben. Sie alle werden keinen Anteil am Reich Gottes erben. Und jetzt Vers 11. Manche von euch gehörten früher dazu. Aber ihr seid reingewaschen worden, ihr seid zu Heiligen geworden und von Gott als gerecht anerkannt. Denn ihr seid im Namen unseres Herrn Jesus Christus getauft und habt den Geist unseres Gottes empfangen. Puh, und das bei gefühlt 35 Grad hier. Das ist eine wichtige und sehr ernste Mahnung, die es wirklich in sich hat. Gott ist gerecht und er wird früher oder später Unrecht bestrafen und für Gerechtigkeit sorgen. Und wisst ihr, das ist so tröstlich für die unterdrückten, vernachlässigten und ungerecht behandelten Menschen dieser Welt. Aber Paulus weitet jetzt den Blick. weg von den Rechtsstreitigkeiten zu zahlreichen anderen Ungerechtigkeiten, die ebenfalls viel Streit, Leid und Unrecht in diese Welt hineintragen. Und er spricht hier zuerst verschiedene Formen der Unzucht, so ein altes deutsches Wort. Im Griechischen steht dort Pornos. Könnt ihr euch schon denken, was damit gemeint sein könnte. Also verschiedene verbotene sexuelle Beziehungen vor, neben und außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und auch zwischen Männern und Männern. Und erlaubt mir hier einen kurzen Exkurs. Also nächsten Sonntag werden wir nochmal über diese sexuelle Thematik sprechen müssen. Ihr könnt euch gerne den Abschnitt schon mal vorne ab durchlesen. Nicht jetzt, wenn ihr nach Hause geht oder im Laufe der Woche. So, und da wird noch einiges zu dem Thema kommen. Aber einen kleinen Exkurs möchte ich mir doch hier erlauben. Also Sexualität ist in der Bibel weniger eine Frage von Identität, wie wir das heute als gesellschaftlichen Konsens irgendwie für uns annehmen. Sexualität in der Bibel ist zuallererst eine Gabe Gottes zur Anbetung, indem wir Gott lieben und unsere Mitmenschen auch. Und zum Beispiel der Begriff der Homosexualität, vielleicht steht das sogar in eurer Übersetzung, und Paulus beschreibt hier verschiedene Formen von homosexuellen Handelsweisen. Also diesen Begriff der Homosexualität hätte Paulus damals wahrscheinlich gar nicht verstanden. Der war leider nicht postmodern. Also für die Menschen der Bibel damals und bis vor wenigen Jahren eigentlich für alle Menschen auf dieser Welt war Sex vor allen Dingen etwas, was man tut und nicht wer man ist. Das ist halt wichtig zu verstehen, weil sonst behandelt man das Problem quasi von der ganz falschen Seite. Ja? Also das ist zumindest, wie die Bibel über Sex spricht, auf der Tatebene. Und deshalb gibt es in der Bibel zum Beispiel den Begriff Homosexualität auch gar nicht. Also Luther übersetzt hier die Begriffe, die hier im Griechischen verwendet werden, mit Knabenschänder und Lustknaben. Und das sind vielleicht auch bessere Übersetzungen, weil sie halt wirklich ausdrücken, was damals in der Gesellschaft eine akzeptierte, gängige Praxis war, bei den Griechen und auch später bei den Römern. Was hat man gemacht? Man hatte quasi so eine Art Mentoring-Beziehungen, Netzwerke bis hin zu Machtbeziehungen, wo jüngere Männer sich älteren Männern, die halt mehr Macht, mehr Prestige, mehr Geld hatten, wirklich sexuell angeboten haben. Das ist das, was hier die Lustknaben sind, ja, und die älteren Männer sind dann die Knabenschänder, ja, und das ist wörtlich so gemeint und das war akzeptiert, dass man das genauso macht, dass man sich anbietet, um sich einen Vorteil zu verschaffen, und die Männer, die dann mit diesen Lustknaben geschlafen haben, haben das vielleicht sogar, das ist sogar bis heute in Kriegsgebieten und Krisengebieten eine gängige Praxis, Männer zu entmannen, indem man sie quasi vergewaltigt, also wenn Männer vergewaltigen. Aber damals war das jetzt nicht nur unbedingt zwingend eine Vergewaltigung, es war zum Teil wirklich von beiden Seiten freiwillig und gesellschaftlich akzeptiert, weil man sich dadurch quasi erhofft hat, einen politischen oder finanziellen oder wirtschaftlichen Vorteil zu bekommen, diese Art der engen Beziehung zu pflegen und zu führen. Und ich erspare euch mal alle Details drumherum. Paulus spricht ja nicht nur über diese Art von Unzucht, ja, er spricht sie eben auch sehr deutlich an. Er spricht hier auch von Ehebruch, von Unzucht, also jede sexuelle Beziehung und Handlung außerhalb der Ehe. Und es ist nicht zufällig, dass das heutige Wort Porno im Griechischen dort wirklich direkt mitschwingt. Also, sexuelle Sünden sind in besonderer Weise beziehungszerstörend. Ich glaube, das ist, was Paulus hier sagen will. Und wenn ihr da noch keine Erfahrung gesammelt habt, dann könnt ihr euch echt zur glücklichsten Minderheit dieses Planeten zählen. Die meisten Menschen haben auf der Opfer- oder Täterseite schon zerstörerische Wirkung von Sex erlebt. Also es gibt so Statistiken, dass 95% der Männer schon einmal Pornos konsumiert haben. Und bei den Frauen ist diese Zahl gerade extrem wachsend. Vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr ist heute gesellschaftlich eigentlich weitestgehend akzeptiert, solange man nicht selbst der Gehörnte ist. Schon mal drüber nachgedacht? Also, so viel zu dem Exkurs. Paulus spricht hier nicht nur die sexuellen Sünden an. Er sagt, es gibt auch noch Sünden, die explizit auch beziehungszerstörend sein können. Er spricht hier von Götzendienst, von Diebstahl, können wir uns schon vorstellen, wie Diebstahl sich da auswirkt, von Habgier. Also, wie gesagt, vielleicht sagt ihr, nö, mit dem ganzen Sexuellen habe ich nichts zu tun, da bin ich clean, das habe ich alles super im Griff, Gott sei Dank. Aber wie ist das mit diesen Dingen? Habgier, Trinksucht, Verleumdung. Das ist wahrscheinlich eine der auch in christlichen Kreisen zum Teil weit verbreiteten, ja, dass man so lästert, verleumdet, hinterm Rücken redet. Paulus sagt, das ist genauso beziehungszerstörend wie Männer, die mit Männern schlafen und sie vielleicht damit irgendwie missbrauchen. Verleumdung, Raub. Menschen, die das tun oder getan haben, und Paulus, er ist so krass, er sagt es denen jetzt direkt ins Gesicht. Und da merken wir, ne? Er liebt sie, er respektiert sie, stellt viele Fragen, versucht zu verstehen, aber er sagt auch die Wahrheit, hundertprozentig. Er sagt, die werden keinen Anteil am Reich Gottes erben. Punkt. Und wenn man Opfer dieser Machenschaften ist, dann denkt man sicher, recht so. Ja? Es ist nur, es gibt noch Gerechtigkeit. Aber wer von uns kann sich davon lossprechen, dass wir nicht auch auf der einen oder anderen, bei der einen oder anderen Sache auf der Täterseite stehen? Deswegen setzt Paulus dort an. Er sagt, manche von euch gehörten früher dazu. Und wenn man es ganz genau nimmt, haben wir uns alle in der einen oder anderen Hinsicht schuldig gemacht. Vor Gott und voreinander. Und die große Frage ist, was nun? Was machen wir jetzt? Wenn Gott nur gerecht wäre, dann wären wir alle hoffnungslos verloren. Und das Gericht Gottes würde uns alle zurecht treffen. Doch Gott sei Dank hat Gott sich entschieden, Gnade vor Recht zu ergehen zu lassen. Gott sagt, das ist das Prinzip. Ohne Gnade keine Gerechtigkeit. Die Gnade kommt zuerst. Und Gott setzt wirklich Himmel und Erde in Bewegung, um uns zu retten. Am Ende gibt er seinen Sohn. Jesus stirbt stellvertretend für unsere Schuld, obwohl er völlig unschuldig ist. Und dieses Opfer nimmt Gott an. Und er erweckt Jesus von den Toten als einen lebendigen Beweis, dass jeder, der Jesus Christus vertraut und bereit ist, ihm zu folgen, Gnade und nicht Gericht erwarten kann. Das Ganze hat nur einen kleinen Haken und der ist wichtig, wenn wir über das Thema richtig streiten, nachdenken. Jesus erzählt das so in einer Geschichte, vielleicht kennt der ein oder andere sie, in Matthäus 18, 21 bis 35. Dort gibt es einen Knecht, der hat eine unglaubliche Schuld bei seinem König angehäuft. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. 10.000 Talente ist er diesem König schuldig. Ich habe keine Ahnung, was der getan hat. Also 10.000 Talente sind ungefähr 160.000 Jahresgehälter. Also wenn ihr 160.000 Jahre arbeitet und alles Geld, was ihr dort verdient, zusammennehmt, ja, das ist die Schuld, die dieser Knecht hat. Und ihr könnt euch vorstellen, der Knecht kann nicht bezahlen. Also in 1.000 Leben kann er das nicht bezahlen. 160.000 Jahresgehälter, niemals. Und Jesus erzählt dann, wie dieser Knecht bettelt und auf die Knie fällt und sagt, lieber König, vergib mir meine Schuld, das tut mir so leid, ich werde mich bessern. Und stellt euch mal vor, dieser König, der sagt, okay, ich vergebe es dir. Ich weiß nicht, wie viele Steine euch vom Herzen gefallen wären, also es müsste eigentlich ziemlich rumpeln da in diesem Thronsaal. Geht der Mann also raus, und unterwegs trifft er einen Kollegen. Und dieser Kollege fällt ihm dann ein, wenn wir schon bei Schulden sind, der hat Schulden bei ihm. 100 Denare. Das ist jetzt auch nicht Peanuts, das sind 100 Tageslöhne. Boah, ich weiß nicht, wie viel das bei euch ist, könnt ihr ja mal persönlich ausrechnen. Und jetzt hat er eine Idee. Ich bin jetzt blank, ich habe keine Schulden mehr, also auf null. Und wenn ich die 100 Denare habe, dann bin ich sogar im Plus rausgekommen hier aus dem Königssaal. Ne? Also, was machen wir? Er schnappt sich den Kerl und sagt, hey, bezahl deine Schuld bei mir. Der sagt, es tut mir leid, ich habe es nicht da, ich kann nicht, ja, gib mir noch ein bisschen mehr Zeit. Der sagt, ja, wenn du mehr Zeit brauchst, dann ab ins Gefängnis. Dort kannst du deine Strafe dann absitzen und dir überlegen, wie du das Geld anschaffst. Und er zieht das durch, knallhart. Und wie das halt so ist, ne, solche Dinge sprechen sich rum und dann erfährt auch der König davon. Und um die lange Geschichte kurz zu machen, der König zitiert diesen bösen Knecht wieder mal her. Vor allen Dingen, weil er so unbarmherzig ist. Und er sagt, ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch Erbarmen haben können über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und ihr könnt euch denken, der Zorn des Königs war sehr groß. Unter Gottes Herrschaft gilt dieses Prinzip. Ohne Gnade gibt es keine Gerechtigkeit. Das heißt für uns, wir müssen die Gnade Gottes annehmen, sonst haben wir keine Chance im Gericht vor Gott. Wenn wir hier Jesus unser Leben anvertrauen, erst dann vergibt er uns unsere Schuld, er reinigt uns und er verändert uns von innen heraus. Gottes Gnade schenkt uns aber auch die Ressourcen, die Weisheit, die Kraft, die Geduld, barmherzig und gnädig mit anderen umzugehen. Und das ist das Wichtigste, was wir hier gerade über das Streiten lernen müssen. Es ist so wichtig, dass wir um Vergebung bitten, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Aber es ist umso wichtiger, dass wir auch vergeben, wo andere an uns schuldig geworden sind. Am besten ist es natürlich, wenn die Leute das einsehen, sich entschuldigen und ihr euch gegenseitig in die Arme nehmen könnt. Manchmal sieht das aber die Person vielleicht gar nicht ein. Und trotzdem können und sollen wir dieser Person vergeben, indem wir eben keinen weiteren Groll und keine Rachegedanken und Revanche anstreben. Manchmal verbittern und zerbrechen Menschen an der Schuld anderer Menschen, weil sie einfach nicht loslassen können. Weil sie die Strafe für die Schuld immer weiter einfordern, anstatt sie Gott abzugeben. Vergeben heißt aber auch nicht vergessen. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das nicht verwechselt. Es heißt auch nicht, dass wir sofort wieder in eine vertrauensvolle Beziehung hineinspringen, wenn wir einander vergeben. Vertrauen braucht Zeit. Das kann manchmal ein langer Weg sein. Und es liegt nicht nur in unserer Hand. Ja, wenn die andere Person sich immer und immer wieder als vertrauensunwürdig erweist, dann ist es nur zu weise, auch vorsichtig zu sein. Vergeben ja, Vertrauen heißt, ist was anderes. Wenn wir richtig streiten, dann gehört das zum Prozess dazu. Vergeben, verzeihen und verändern. Nur durch Gottes Gnade, nur durch Gottes Wort, nur durch Gottes Geist und seine Gemeinde, in die wir hineingeboren werden als Kinder Gottes, nur da können wir lernen, richtig zu streiten und dabei wirklich ganz heil und gerecht zu werden. Wenn wir nicht gegeneinander auftreten, sondern aufeinander zugehen, dann können wir durch Gottes Gnade Gerechtigkeit erfahren und selbst Teil von Gottes heilsamer Herrschaft in dieser Welt werden. Durch Gottes Gnade werden Sünder zu Heiligen. Das sehen wir hier bei Paulus. Da werden Streithähne zu Freunden. Da werden Streitigkeiten zu Chancen, Gottes Gerechtigkeit und Liebe in der Welt sichtbar werden zu lassen. Und ich vermute, dass wir alle heute oder spätestens in den nächsten Tagen die Gelegenheit bekommen werden, zu üben, wie man richtig streitet. Ich vermute, das ist unausweichlich. Und ich hoffe, dass euch diese Prinzipien ein bisschen helfen, besser zu streiten, richtig zu streiten, damit es wirklich ein Segen ist füreinander und ein Zeugnis in dieser Welt. Und lasst mich noch für uns beten. Wir stehen auf dazu. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns mit deiner Gnade empfängst. Du lässt Gnade vor Recht ergehen. Das ist nicht verdient. Das ist deine Entscheidung gewesen. Das ist deine Gnade zu uns. Und hilf uns, Herr, auch gnädig und barmherzig zu sein mit unseren Mitmenschen. Uns nicht gegenseitig auszunehmen oder zu übervorteilen, sondern im Streit Lösungen zu suchen, unseren Blick auf dich zu richten, zuzuhören, zu fragen, zu verstehen, wirklich auch Heilung zu suchen, Heilung zu erfahren, zu vergeben, Vergebung um Vergebung zu bitten, Herr, und echte Versöhnung zu erleben, sodass wir ein Stück weit den Himmel auf Erden erfahren können. Nicht, weil wir alle so gleich sind und es nie etwas gibt, worüber wir uns streiten können, sondern weil wir durch das Streiten, durch Konflikte näher zueinander und näher zu dir gebracht werden, Herr. Ich bitte das dich für mich und für meine Brüder und Schwestern hier in diesem Raum. Amen.